Get it. Mythos und Wahrheit,
der Podcast für Kulturbanausen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 6. Folge von Mythos und Wahrheit.
Hallo auch von mir.
Hallo Sarah.
Hi Steffi.
Wie geht es dir heute?
Heute geht's mir sehr gut.
Wunderbar.
Ich bin sehr aufgeregt. Ich muss ja wie jedes Mal vor einer Folge nochmal kurz betonen, dass ich heute kulturbanausisch unterwegs bin. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe es ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Ich habe auch keine Superheldenfilme geguckt und bin deshalb...
Vielleicht bist du deshalb aber unvoreingenommen.
Auch das, sicherlich. Aber ich bin vor allem gespannt.
Ich bin auch gespannt. Und ich bin auch bester Laune, hat nämlich gerade noch einen Fruchtzwerg gegessen.
Oh, nice.
Allerdings Erdbeer. Aber gut.
Ist doch geil.
Weil ich halt Himbeer und Kirsch gestern schon aufgemampft habe.
Aber okay. Erdbeer finde ich auch sehr solide.
Ich finde Erdbeer auch solide. Aber die beste Fruchtzwerg-Kombination wäre eigentlich Himbeer, Kirsch, Banane. Aber das kriegst du nicht. Das kannst du nicht kaufen. Oder grün. Grün ist auch mega geil.
Ist das Apfel?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ich mag gelb, grün, pink und dunkelrot.
Tatsächlich mag ich Bananengeschmack nicht so gerne, außer bei Fruchtzwergen.
Ja, genauso geht's mir.
Verrückt, oder?
Bananenmilchshake, ey. Ich glaube aber, man mag dann gerne Bananenfruchtzwerg, weil der nicht so richtig nach Bananen schmeckt.
Ja.
Obwohl, ich mag auch Bananen. Also Bananen selbst.
Ich mag Bananen auch.
Und Bananenfruchtzwerg. Und Bananenbrot. Aber ehrlich gesagt mag ich nur das Bananenbrot von Schwami.
Ich mag Bananenbrot mit Himbeer.
Das habe ich noch nie gegessen.
Das ist eine gute Kombi. Nathion.
Nathion. Das muss ich auch mal probieren. Wer macht das? Florian.
Die Mensa hat das früher gemacht.
Ah,
also das Café.
Ich glaube, ich war zweimal in meinem Leben in dem Café in der Mensa. Einmal davon mit dir.
Mit mir?
Du, Nadja, Hanna und ich.
Crazy. Ich erinnere mich nicht. Ich war ja so häufig da.
Ja, okay.
Sorry.
Ich halt nur zweimal, aber wenn das für dich dann nichts Besonderes war, dass ich mitgekommen bin, dann hey, kein Problem.
Sorry. Es war wunderschön. Ich glaube, es war wunderschön, denn alles mit dir ist wunderschön.
Ach, du kleiner Knuffel. Weißt du, was wir auch mal wieder machen könnten?
Sag es mir.
Sims spielen und 5 Freunde hören.
Bestes.
Oh, das müssen wir unbedingt bald wieder machen. Das ist der Hammer. Und dazu wirklich? Martini trinken. Wir haben auch schon lange diesen ganzen Sommer noch kein Martini getrunken.
Richtig. Und das geht nicht.
Nee. Dann will ich jetzt mal mit unserem nächsten Mythos starten, oder?
Unbedingt. Der letzte Schöpfungsmythos.
Oh, yes. Ja, und der letzte Schöpfungsmythos ist auch einer, der sich mit am meisten gewünscht wurde von unseren Freunden.
Crazy.
Nämlich den Schöpfungsmythos der nordischen Mythologie. Ganz besonders schöne Grüße an dieser Stelle mal an meine Schwester Nathalie, die jetzt, wo wir aufnehmen, genau gerade dabei ist, nach Bergen in Norwegen zu ziehen. Und wenn das hier ausgestrahlt wird, dann lebt sie bereits dort.
Geil, können wir bitte nach Norwegen fahren?
Ja, sicher, ich besuche sie auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, die hat ganz besonders insistiert, dass wir den nordischen Schöpfungsmythos machen. Schickt mir schon seit eigentlich wir mit dem Podcast angefangen haben, die ganze Zeit so Screenshots von irgendwelchen Quellen und so. Die sweet Maus. Und ich glaube auch, dass nordische Mythologie generell aus sehr, sehr vielen Gründen extrem beliebt ist bei the crowd.
Echt?
Also bei Menschen. Ja, und ja. Zwar glaube ich, weil von allen Mythologien ist, glaube ich, die Rezeption von der nordischen am stärksten.
Ja gut, das kann sein.
Also es gibt ja nicht nur die Marvel-Filme, es gibt ja unendlich viele Filme, die sich irgendwie auf nordische Mythologie beziehen und ganz, ganz, ganz viele Computerspiele und Zeichentrickserien. Also ich zum Beispiel bin ja seit ich ein Kind war großer Fan von Thor. Wegen dieser Zeichentrickserie. Natürlich ist diese Zeichentrickserie auch eine Marvel-Comic-Verfilmung. Aber tatsächlich jetzt, wo ich den richtigen Mythos gelesen habe, muss ich sagen, dass die Marvel-Filme Thor gar nicht so weit weg sind von dem, was passiert. Also natürlich schon, klar, aber jetzt nicht.
Aber das ist, wovon ich ausgegangen bin. Also ich dachte,
echt?
Ich hätte gehofft, wenn ich diesen Film jemals gucken wollen würde, was, glaube ich, nie passieren wird.
Die Thor-Filme sind nicht die besten, muss man sagen. Zeichentrickserie, Hammer. Hammer. Weil Thor hat einen Hammer. Oh Gott.
Wow.
Grüße an alle Westfalen. aber die Thor-Filme sind eigentlich ehrlicherweise ziemlich schlecht, außer der letzte. Naja,
also lohnt es sich auch gar nicht.
Tor, also ja, sicher. Also ich würde niemals zu einem Marvel-Film sagen, dass es sich nicht lohnt.
Na gut.
Denn ich liebe sie.
Okay. Das ist in Ordnung. Und warte kurz, hast du nicht erzählt, dass du als imaginären Freund...
Ja, das war Thor. Thor war mein zweiterster imaginärer Freund. Also das Thor, ist. Spider-Man und ich, wir waren
im
Kindergarten
oh
eine Gang.
Oh.
Ach, das waren gute Zeiten.
Oh.
Shoutout an die beiden Homies. Man muss halt sagen, dass die Geschichten aus der nordischen Mythologie wirklich, wirklich sehr, sehr cool sind. Also die erleben richtig spannende Sachen, die haben richtig coole Waffen. Es gibt super coole Tiere, die alle irgendwas können und alles hat irgendwelche komplett absurden Namen. Und darum hatte ich dann auch richtig Bock drauf, den Schöpfungsmythos für den Podcast zu machen. Aber als ich dann damit angefangen habe, war ich echt ernüchtert. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens habe ich zum ersten Mal was über die Quellenlage zur nordischen Mythologie gelernt. Dazu sage ich später noch was. Und zweitens, ausgerechnet der Schöpfungsmythos, da passiert nicht so richtig viel, aber dafür kommen viele Namen vor.
Hey, wir kennen es.
Ja, und das aufzuarbeiten für einen Podcast ist gar nicht immer so einfach. Weil es wäre halt cooler, wenn man dabei Sachen aufmalen könnte. Aber ja, ich habe mir auch wirklich jetzt Mühe gegeben, das so aufzubereiten, dass sich das nicht so anhört, als würde ich den Anfang von Herr der Ringe Band 1 vorlesen. Weil ich glaube nämlich, dass es trotzdem wichtig ist, über diesen Schöpfungsmythos zu sprechen. Denn erstens ist es ja auch Teil unserer eigenen Geschichte. Und zweitens gibt's ja wirklich echt coole nordische Mythen, für die wir jetzt eine Verständnisgrundlage schaffen, weil man die sonst halt überhaupt nicht versteht, wenn man nicht weiß, wie genau das Universum der nordischen Mythologie aussieht.
Ach so, ist das so, ja?
Ja. Und viele von denen, die hier zuhören, kennen sich, glaube ich, sehr, sehr gut mit diesem Mythos aus und werden wahrscheinlich sehr enttäuscht sein. Aber ich kann natürlich jetzt nicht alle Details sagen, sondern muss eine leicht verständliche Version hier erzählen, bei der ich jetzt nicht, absolut nicht jeden Namen von allen Flüssen, jedes kleinste Detail, jeden Shit erzähle, sondern ich werde jetzt einfach das, was ich für wichtig halte, was ich persönlich, ohne die restlichen Mythen zu kennen, für wichtig halte, das werde ich jetzt erzählen. Außerdem wird's für mir auch jetzt nicht super leicht fallen, diese ganzen als skandinavischen Namen auszusprechen.
Freu mich drauf.
Das ist auch noch wieder. So, los geht's aber hier mit einer kleinen Einleitung. So, was ist denn überhaupt nordische Mythologie? Viele denken da, genau wie du es gerade gesagt hast, an Thor, Odin, Loki. Nämlich die, die in den Marvel-Filmen vorkommen. Mhm. Aber die nordische Mythologie umfasst alle Mythen aus der vorchristlichen Zeit Skandinaviens und überschneidet sich übrigens auch in großen Teilen mit der kontinentalgermanischen Mythologie. Weil die Leute in Skandinavien sind zumindest philologisch gesehen auch Germanen, nämlich Nordgermanen, also Finnen, Isländer, Norweger, Schweden, Dänen und Färöer. Das ist die nordgermanische Sprachfamilie. Und die Kontinentalgermanen, das sind sozusagen wir, also die, die in den deutschsprachigen Regionen in Teilen von Polen, Tschechien, Frankreich und den Benelux-Ländern wohnen. Und die Mythologie von diesen verschiedenen Germanen Arealen überschneiden sich natürlich. Genau wie mit den Mythen der Angeln und der Sachsen und der Jüten, die seit der Völkerungswanderungszeit, auch genannt Völkerwanderungszeit, in Großbritannien wohnen. Heute reden wir jetzt aber wirklich nur über die Nordgermanen, also die Bewohner von Skandinavien. Und ich werde jetzt nicht anfangen, dann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Mythos ist zu krass. Und habe ich auch ehrlich gesagt nicht komplett geschnallt. Möchte aber kurz sagen, dass es im Rheinischen Landesmuseum gerade eine Germanenausstellung gibt. Also wer darüber ein bisschen fundierteres Wissen sammeln will, als das, was ich hier gerade dahin gelauert habe, dem würde ich vielleicht diese Ausstellung ans Herz legen.
In Bonn.
Mhm. So, kurz zur Geschichte von Skandinavien. Die erste richtige archäologisch nachweisbare Siedlung ist 9600 vor Christus nachweisbar. Davor gab es wahrscheinlich auch schon Jäger und Sammler im heutigen Dänemark, aber richtige Besiedlung 9600. Ja, und dann gibt's halt verschiedene Siedlungsphasen. Teilweise wandert da mal 4000 Jahre keiner mehr ein, aber generell chillen die da halt so ab. Und die Überlieferungssituation, vor allem zur Mythologie, ist ganz, ganz schlecht und zwar viel schlechter, als ich als alte Kulturbanausin überhaupt geahnt hätte. Es gibt nämlich gar keine lokalen Schriften zu den Mythen, die aus der Zeit vor der Christianisierung, also im 10. und 11. Jahrhundert, stammen würden. Das heißt, quasi 20.000 Jahre lang hat sich hier eine ganz komplexe Mythologie gebildet, über die wir aber nur Schriftzeugnisse haben, die bereits von den, wie wir ja wissen, nicht sehr zimperlichen Christen beeinflusst worden ist.
Mhm. Okay.
Und die beiden wichtigsten Quellen zur nordischen Mythologie, die wir haben, sind zwei altisländische Schriften. Die heißen beide mit Namen Edda. Es gibt die Lieder-Edda und die Prosa-Edda.
Kurzer Fun-Fact. Ich habe mal Isländisch gemacht an der Uni.
Echt?
Und damit meine ich, ich habe mich in einen Isländisch-Sprachkurs gesetzt und realisiert, Alter, ich check hier gar nichts. Was ist das für eine schwierige Sprache? Und dann bin ich wieder gegangen nach 3 Stunden.
Immerhin hast du es 3 Stunden durchgezogen.
Also 3 Wochen bin ich hingegangen.
Das, wow.
Ja. Ja.
Und, ja, und dann hast du noch Altgriechisch und Mittelägyptisch gelernt.
Ich bist weiß
du
irre? Nicht, was mit mir los war. Naja. Ja, aber erzähl weiter.
Genau, und in der Lieder-Edda, das ist halt so ein Gedichtband, wo ganz viele verschiedene Lieder halt gesammelt sind auf Altisländisch. Und in der Prosa-Edda, geschrieben von einem Isländer mit dem schönen Namen Snorri Sturluson.
Oh, Snorri.
Snorri ist super lustig, zumal, falls ihr hier gerade Schnarchgeräusche im Hintergrund hört, das ist der Hund, der schläft diesmal. Dann hören wir aber wenigstens kein Fußgetrappel auf dem Boden im Hintergrund. Snorri Sturluson hat die Prosa-Edda geschrieben und in der geht es um Dichtkunst an sich. Und da werden halt Teile aus der Lieder-Edda, also alte Lieder, natürlich zitiert. Aber beide stammen aus dem 13. Jahrhundert und sind daher vermutlich bereits unter sehr starkem christlichen Einfluss entstanden. Und die Leute hatten natürlich Schiss, dass die ein bisschen Ärger kriegen da mit ihrer heidnischen Religion, was wahrscheinlich auch passiert wäre. So, beide Eddas überliefern uns aber sehr viele kleine Mythen und Geschichten, die sich in einem festgesetzten zeitlichen Rahmen abspielen, nämlich zwischen der Schöpfung und dem Untergang der Welt. Das heißt, die gesamte nordische Mythologie hat nicht nur einen Anfang, wie alle anderen Mythologien, die wir bisher kennen, sondern auch ein Ende. Und die wichtigsten 3 Geschlechter, aus denen diese Mythenwelt besteht, sind zum einen die Riesinnen. Das sind die Bösen sozusagen, also jetzt einfach mal ganz leicht runtergebrochen, das sind die Bösen, die haben die Macht, die Welt zu vernichten und das sind dann auch die, die am Ende der Welt gegen die Götter kämpfen. Und die Göttergeschlechter, da gibt's auch noch 2 verschiedene von, nämlich einmal die Vanen und einmal die Asen. Und die kämpfen am Ende der Welt gegen die Riesinnen. So, der oberste aller Götter, der oberste Gott, der Todesgott, der Gott der Weisheit, der Gott von allem, das ist Odin. Und Odin ist ein Ase. Das sollte, also Odin hat wahrscheinlich schon der abgefuckteste Banause gehört.
Ja.
Und das mit den Asen und den Vanen, das ist, ich wusste nicht, dass es noch ein zweites Göttergeschlecht gibt und dass die Vanen sind. Und angeblich gibt's einige Teile von Germanien, in denen die Vanen die höheren Götter sind. Und dann hat sich das irgendwann alles verlaufen. Und dann kam es irgendwann dazu, dass in ganz Germanien die Asen oder zumindest Nordgermanien die Asen, aber ist eine komplizierte Geschichte. Ich erzähle jetzt auf jeden Fall erstmal den Schöpfungsmythos von dieser Welt. Und weil ich mich ja zum allerersten Mal in meinem Leben ziemlich deep mit dieser Materie auseinandersetze, okay, und weil meine Schwester mich damit gestalkt hat, habe ich was ziemlich Krasses gemacht, nämlich ich habe die Quellen gelesen.
Oha.
Habe die Quellen gelesen, natürlich in der Übersetzung. Mhm. Teile aus der Lieder-Edda und Teile aus der Prosa-Edda zum Thema Weltentstehung. Und ich sag's dir, dagegen lese ich lieber Homer auf Altgriechisch.
So schlimm?
Ich zitiere gleich was.
Ja, ich freue mich.
Also die Lieder-Edda, da gibt's einfach nur ein Gedicht, in dem kommen ganz viele Namen vor, die ich alle nicht kenne. Und vom Gedicht schnalle ich auch absolut nichts. So, das ist die Lieder-Edda. Und in der Prosa-Edda geht es um Menschen, die sich über die Weltentstehung unterhalten und dazu dann ab und zu Texte in einfacheren Worten aus der Lieder-Edda zitieren. Aber das ist dann wenigstens in einem Zusammenhang, weißt du?
Ja.
Also
es klingt strange.
Ich lese mal den Anfang von der Lieder-Edda vor, ja?
Mhm. Gerne.
Das ist der erste Satz. Einst war das Alter, da Ymir lebte. Da war nicht Sand, nicht See, nicht salzige Wellen. Nicht Erde fand sich, noch Überhimmel, gähnender Abgrund, Gras nirgends.
Wow.
Und so geht das weiter, dann kommt 1000 Namen, 1000 Namen, einfach nur 1000 Namen. Immerhin kommt jetzt in diesem ersten Satz dann nur ein Name vor. Warum ist das vergleichsweise noch recht leicht zu verstehen? Und in der Prosa-Edda ist es jetzt so, dass da jemand sagt, hey, was ist eigentlich los? Was war ja eigentlich, bevor es die Welt gab? Und dann sagt jemand anderes, jo, da gab es mal so eine Frau, die hat gesagt, Urzeit war, wo nichts war, es gab keinen Sand, es gab kein Meer, es gab keine Wellen, die Erde existierte nicht, es gab auch keinen Himmel, es gab nur den Schlund der Unleere, aber kein Gras.
Danke.
Also, wie Ella jetzt schon sagt, am Anfang gibt es nur einen großen Abgrund aus Leere. Es gibt ja nicht mal Gras. Und dieser Abgrund ist aus dem Nichts entstanden und so tief, dass niemand auf den Boden sehen kann. Und in diesem Urabgrund gibt es schon bevor die Zeit beginnt, eine Welt namens Muspelheim. Das Muspelheim. Ist eine Welt des Feuers. Ja, das ist ein zweiter Name. Also in Muspelheim ist es eine Welt des Feuers und da lebt der Feuerriese Surt. Das ist das älteste aller Lebewesen und der bewacht die Stadt und hat ein riesiges Schwert aus Feuer, mit dem er die ganze Zeit durch Muspelheim rennt und übt, Schwertkampf zu machen. Mhm. So ist das Leben in diesem Urabgrund. Und nach mehreren Generationen erst entsteht auch im Urabgrund noch eine zweite Welt, Niflheim. Niflheim ist eine Welt aus Wasser und Eis. Und wie diese beiden komplett gegensätzlichen Welten entstanden sind, das weiß niemand. Mhm. In Niflheim entspringen jetzt 11 Flüsse, die alle in den unendlichen Abgrund hineinfließen und dort irgendwann zu Eis erstarren. Und weil das Wasser da unten ja immer weiter gefriert und aber immer mehr Wasser von oben drauf kommt, formt sich dann so eine Eisspitze, die wieder nach oben wandert, und zwar genau auf Muspelheim, die Feuerwelt, zu. Logischerweise, je näher das Wasser an, also das Eis kommt dann irgendwann in die Nähe von Muspelheim und schmilzt, und dadurch entsteht Tau, also Schmelzwasser. Und dieses Schmelzwasser besteht ja aus den kompletten Ureigenschaften der beiden ersten Welten des Kosmos. Und deswegen entstehen auch aus diesem Schmelzwasser 3 Wesen. Erstens Ymir, wie gerade schon in der Edda zitiert. Ymir ist ein Urriese, der allererste Tauriese, in den Marvel-Filmen Frost Giant genannt. Deswegen kommt es mir total komisch vor, den nicht Frost Giant zu nennen, aber gut. Er ist größer und stärker als Welten und als alle, die jemals leben würden. Und der Urvater aller Riesen und Riesinnen. Dann als zweites Audhumla, die Urkuh. Audhumla war eine riesige Kuh, die zum Glück kein Gras brauchte, denn wie wir wissen, gab es ja kein Gras, sondern sie hat einfach am Eis geschlabbert und konnte sich dann von den Mineralien ernähren, die in diesem Eis steckten. Also schlabbert sie halt die ganze Zeit am Eis und währenddessen fließt nonstop Milch aus ihren Eutern und diese Milch läuft zu Ymir, dem Urriesen, der zwar schläft, sich aber trotzdem im Schlaf von dieser Milch ernährt.
Praktisch.
Und Audhumla, die riesige Urkuh, schlabbert hier so am Eis rum und plötzlich findet sie den Kopf des dritten entstandenen Wesens in diesem Eis. Das ist der Gott Buri. Und Buri ist der Stammvater des Göttergeschlechts der Asen. Und Audhumla, die Urkuh, braucht jetzt 3 Tage, um Buri aus dem Eis freizuschlecken. Während der Zeit pennt halt Ymir, der Urriese, immer noch die ganze Zeit. Der pennt und pennt, aber schwitzt halt im Schlaf die ganze Zeit so viel, dass aus dem Schweiß unter seiner linken Achsel ein weiterer Riese und eine weitere Riesin entstehen. Und weil er die ganze Zeit seine Beine aneinander reibt, entsteht auch da ein weiterer Riese. Und so ist jetzt das ganze Geschlecht der Riesinnen entstanden. Und das ist ganz praktisch für alle Beteiligten, denn so kann auch Buri, der Stammvater der Götter, frisch aus dem Eis befreit, anfangen, eine Riesin zu daten. Und mit der kriegt er auch bald schon seinen ersten Sohn, Bor. Und auch Bor heiratet dann ganz schnell eine Tauriesin und bekommt 3 Kinder mit der. Und nun aufgepasst. Oha. Diese Kinder sind Odin, Willi und Weh. Und wie wir schon gehört haben, Odin ist der wichtigste Obergott von allen. Und dann hat er halt noch diese 2 Brüder, Willi und Weh. Und die 3 Götter haben jetzt 2 Probleme. Erstens, im Abgrund gibt es nur 2 Welten und beide sind unbewohnbar für sie. Die eine ist nämlich zu kalt und die andere ist zu warm. Und außerdem haben sie noch den Eindruck, dass die Tauriesen eigentlich gar keine netten Zeitgenossen sind. Und so kommt es zum Konflikt. Und selbstverständlich wird dieser Konflikt blutig gelöst. Odin, Willi und Weh töten nämlich jetzt den Urriesen Ymir und der blutet so dolle, dass alle anderen Riesinnen und Riesen in dem See aus Blut ertrinken. Alle außer 2, nämlich Ymirs Enkel Bergelmir und seine Frau. Und die fliegen gemeinsam von da weg und gründen eine dritte Welt in diesem Abgrund, nämlich Jötunheim, die Welt der Riesinnen. Hier leben die ab jetzt und warten auf Ragnarök. Also das ist das Ende der Zeit, an dem die Göttinnen den letzten Kampf und so weiter, habe ich ja schon gesagt.
Habe ich schon mal gehört. Woher kennt man das?
Aus dem Titel des Films Thor, Ragnarok.
Okay, danke.
Okay. Ab jetzt gibt's dann immer diesen Konflikt zwischen den Göttinnen und den Riesinnen, aber generell sind die sich alle gar nicht so unähnlich. Wir haben ja schon gehört, dass die beiden Urgötter da auch Kinder mit Riesinnen gekriegt haben und viele Riesen und Riesinnen hängen später auch mit den Ahnen und den Wahnen ab. Also Odin zum Beispiel kriegt seinen ersten Sohn Thor, auch von einer Riesin, und Loki, Lokis Eltern sind auch Riesinnen. Doch dazu irgendwann mehr. Ymis Körper jedenfalls wird nun von Odin, Willi und Weh in den Abgrund geworfen und landet dann wieder in dem riesigen See aus seinem eigenen Blut. Und aus seinem Körper formen die Götter erneut eine neue Welt. Und das ist, wie wir es schon ein paar Mal öfter gehört haben, keine Ahnung, aus den Knochen werden die Berge, aus den Zähnen werden die Felsen und sowas. Und aus den Augenbrauen, beziehungsweise aus den Wimpern, da gibt's verschiedene Überlieferungen, bauen sie einen Wall um diese Welt, um die Welt vor dem Urmeer aus Ymirs Blut zu beschützen und auch vor den Riesinnen zu beschützen.
Wie viele Welten gibt es jetzt?
Jetzt gibt es 4 Welten. Es gibt Muspelheim, Niflheim, diese Welt, von der ich gerade spreche, und Jötunheim, die Welt der Riesinnen.
Okay.
So,
süße Namen.
Mit dieser Welt, also mit dieser letzten Welt, geben sich die drei Götter richtig viel Mühe und nennen sie Midgard. Spoiler-Alarm, da leben wir. Die Sternis bestehen aus den kleinen Funken, die sie aus Muspelheim holen, weil die nämlich wiederum aus den Schwertkampfübungen von diesem Schwertfeuerriesen entstehen. Das fand ich irgendwie sweet.
Süß.
Und dann setzen sie in jede der 4 Ecken des Himmels einen kleinen Zwerg und nennen diese Zwerge Nord, Süd, Ost und West. Fand ich auch. Die haben Zwergis, müssen ja die ganze Zeit rumchillen. So, dann hängen die da halt noch so ein bisschen rum auf Midgard und finden auf einmal am Rand von Midgard 2 richtig tolle, wunderschöne Baumstämme, aus denen sie dann die beiden ersten Menschen schnitzen, die Frau Embla und den Mann Ask. Und Willi gibt ihnen den Verstand, die Gefühle und die Bewegungsfähigkeit, Weh gibt ihnen ihre 5 Sinne und ihr Aussehen und Odin gibt ihnen den Geist und gibt ihnen das Leben. Und los geht's mit der Menschheit. Ding, ding, Menschen da. Die drei Götter bleiben jetzt aber nicht in Midgard, sondern gründen ihre eigene Welt, Asgard. Denn sie sind ja das Göttergeschlecht der Asen. Und ja, du hast das Wort Asgard wahrscheinlich auch schon mal gehört.
Richtig.
Das ist gerade schon wieder so
geguckt. Ich frag nicht mehr nach.
Und hier in Asgard bauen sie sich dann alle Paläste. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Paläste in Asgard. Der wichtigste von denen ist natürlich der Palast von Odin, genannt Valhalla.
Kenne ich auch. Wow.
Denke ich mir. Das habe ich jetzt speziell erwähnt, weil ich glaube, dass ganz viele Leute denken, dass Valhalla die Unterwelt ist in der nordischen Mythologie. Das stimmt aber nur halb. Ich habe da sogar dazu sogar einen Artikel gelesen, dass es angeblich ein weit verbreiteter Allgemeinglaube ist, weil es in so vielen Computerspielen vorkommt. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, weil in Computerspielen spielt man ja ganz oft Kämpfer. Und das ist nämlich das große Thema von Valhalla. Das ist eine Unterwelt, aber nur für Leute, die in Midgard im Kampf gestorben sind. Und nur die, die mutig im Kampf fallen, dürfen nach Valhalla, dafür hat fallenden Kriegern seine Armee verstärken kann, die ja eines Tages bei Ragnarök am Ende der Welt gegen die Riesinnen antreten muss. So, und damit auch die Göttinnen aus Asgard ab und zu mal nach Midgard können, werden beide Welten durch eine Regenbogenbrücke verbunden. Die heißt Bifröst.
Oh.
Und Bifröst. Also
Bifröst.
Ja, ich habe das bis jetzt nur im Thor-Film ausgesprochen gehört und dann nennen sie es natürlich Bifrost. Aber ist natürlich auch Englisch, beziehungsweise amerikanisches Englisch. Da geben die sich ja noch nicht mal Mühe, andere Sprachen auszusprechen. Und diese Regenbogenbrücke kann von Menschen zwar gesehen werden, also Regenbögen, aber nur von Göttern und Göttinnen überquert werden. Noch ist aber das Universum jetzt noch nicht ganz fertig, damit ihr euch später nochmal dieses nicht ganz unkomplizierte Konstrukt vor Augen führen könnt, habe ich mal ein Reel auf Instagram eingestellt, das die ganze Geschichte nochmal in aller Kürze zusammenfasst. Das Universum der nordischen Mythologie besteht nämlich insgesamt aus 9 Welten, von denen wir ja jetzt erst 5 haben. Wir haben ja Muspelheim, die Feuerwelt, Niflheim, die Eiswelt, Jötunheim, die Welt der Riesinnen, unsere Welt Midgard und Asgard, die Götterwelt der Asen. Das heißt, 4 kennen wir jetzt noch nicht. Zum Glück werden aber all diese 9 Welten von einem Baum verbunden, der kurz nach der Gründung von Midgard wächst. Es ist der größte Baum, den es gibt, der stärkste Baum, den es gibt. Es ist die sogenannte Weltenesche. der Lebensbaum. Sein richtiger Name ist Yggdrasil. Das ist ein ganz toller Baum. Der wächst einmal durch den gesamten Urabgrund und verbindet mit seinen Wurzeln, seinem Stamm und seiner Krone alle Welten, die es gibt, miteinander. Und diese Welten sind in drei Ebenen aufgeteilt und die oberste Ebene in der Krone ist die Oberwelt. Und hier ist beispielsweise Asgard, aber zum Beispiel auch Vanheim, die Welt der Vanen, über die haben wir ja schon gesprochen, das ist dieses andere Göttergeschlecht. Und diese beiden Geschlechter leben friedlich nebeneinander her und sind irgendwie wohl offenbar damit einverstanden, dass die Asen das herrschende Göttergeschlecht sind. Also es leben zum Beispiel auch ganz viele Vanen in Asgard und ein paar Asen in Vanheim und so. Also die verstehen sich scheinbar ganz gut, müssen ja auch am Ende irgendwann mal gemeinsam gegen die Riesen kämpfen. Und die dritte Welt in dieser obersten Ebene in Yggdrasil, dem Baum, ist Alpenheim. Da leben die Lichtalben. Die muss man sich wohl so vorstellen wie Elben. Mag ich auch.
Süß.
So, dann gibt es eine zweite Ebene vom Baum. Und auf dieser befinden sich Midgard, also unsere Erde, Jötunheim, die Welt also der Rieseninnen, und Muspelheim vom Anfang. Und dann kommt die unterste Ebene, die alle mit den Wurzeln verbunden sind. Da kennen wir ja schon Niflheim, die Eiswelt. Da gibt's aber auch Hel, beziehungsweise Helheim. Das ist die Unterwelt für alle, die nicht mutig im Kampf gestorben sind. Dann gibt's da noch Schwarzalbenheim. Das ist der Gegenentwurf zu Alpenheim. Da wohnen dunkle und hässliche Geschöpfe. Man sagt auch zum Beispiel, die Schwarzalben wären Zwerge. Und das finde ich recht diskriminierend.
Ich finde es auch nicht in Ordnung. Entschuldigung.
Das sind jetzt die neuen Welten, verbunden von Yggdrasil. Und die bilden das Universum der nordischen Mythologie. Und auf Yggdrasil, dem Baum, sind auch noch ganz viele Lebewesen zu Hause, logischerweise. Zum Beispiel lebt an einer seiner Wurzeln in Niflheim, der Eiswelt, der Drache Nidhogg, der immer an der Wurzel knabbert. Und gleichzeitig knabbern von oben 4 riesige fliegende Hirsche an seiner Krone. Und in der Krone lebt auch ein riesiger Adler, der von oben alle Welten überblicken kann und zwischen dessen Augen ein Habicht sitzt, der eben den ganzen Tag Ratschläge und Tipps gibt.
Praktisch.
Kann man machen. Und dann zwischen Wurzel und Krone rennt das Eichhörnchen Ratatosk hin und her. Das ist nämlich dafür verantwortlich, Nachrichten zwischen dem Drachen Nidhogg und dem Adler von oben zu überbringen. Aber das durchtriebene Miststück lügt immer, sodass es mittlerweile geschafft hat, dafür zu sorgen, dass der Drache und der Adler sich gegenseitig total hassen.
Warum müssen die miteinander kommunizieren?
Weiß nicht, aber ich finde, es macht irgendwie Sinn, dass der von ganz oben mit dem von ganz unten manchmal kommuniziert.
Kann man sich auf den unterschiedlichen Ebenen frei bewegen? Kann man von einer Welt in die andere Welt wandern?
Also ich glaube, für alle Welten außer Midgard gilt das. Okay. Weil um Midgard herum ist ja dieser
Wall.
Schutz. Ja. Aber ich glaube, die Riesen könnten theoretisch schon immer, wann sie wollen, nach Asgard.
Hm.
Aber, also manchmal, also machen die halt nicht so oft.
Okay, ist auch gut.
Aber theoretisch, weiß ich nicht, wenn die Asgardianer wollen, dann holen die ja auch Riesen, weil ja zum Beispiel auch Odin kriegt ja auch ein Kind mit einer Riesen und so. Also
stimmt.
Das ist, glaube ich, nicht so krass voneinander abgegrenzt, wie man sich das jetzt irgendwie so vorstellt. Hm. Yggdrasil, der Weltenbaum, ist der einzige, der Ragnarok überleben wird. Dieser Baum wird niemals sterben.
Okay.
Was interessant ist, weil dann müssten ja theoretisch die RiesInnen und die GöttInnen am Ende von Ragnarok alle sterben. Und ich glaube, es ist auch so gedacht.
Okay.
So, die Götterdämmerung, das Ende von allem.
Aber also wenn der Baum bleibt, kann ein neues Leben entstehen irgendwann?
Ich nehme es an, weil man sagt, also ich habe mehrere Bücher dazu gelesen und mir auch ein paar YouTube-Videos reingezogen und man sagt, man weiß nicht, ob Ragnarök schon passiert ist oder nicht. Heute. Ist interessant. Ja, und das war der Mythos, also zumindest bis zu dieser Stelle. Und heute habe ich deswegen mal keinen Fun Fact, weil für mich 7/8 dieser Geschichte schon Fun Facts waren.
Das stimmt.
Dafür habe ich aber einen Tipp. Und zwar habe ich ja wirklich viele Quellen zu diesem Thema gelesen und fand tatsächlich eine am allerbesten, der ich aber niemals von Anfang an getraut hätte. Die habe ich mir nämlich erst ganz am Ende reingezogen, nachdem ich schon wusste, was passiert. Nämlich das Buch Norse Mythology von Neil Gaiman. An dieser Stelle Shoutout an Hannah. Die hat uns das ja so liebenswerterweise geschenkt. Und du denkst jetzt vielleicht, Steffi hat das Buch doch gar nicht,
richtig?
Das liegt bei mir. Korrekt. Ich habe das Hörbuch mir bei Audible geholt und habe mir das am Ende meiner Recherche, bevor ich alles aufgeschrieben habe, nochmal richtig gegeben, also das Kapitel zur Weltentstehung. Und tatsächlich war das sehr, sehr, sehr nah. Also eigentlich war das komplett adäquat, was der da sagt. Und ich habe es extra halt nicht vorher gehört, weil ich dachte, ich will mich jetzt nicht von irgendeiner Story von so einem Fantasy-Buchautoren hier beeinflussen lassen, aber war sehr adäquat, sehr detailliert auch die Geschichte. Plus der Autor liest das Buch halt in der englischen Version selbst. Und hat eine Hammerstimme plus einen echt extrem guten Schreibstil. Und das war mega geil, sich das anzuhören. Also empfehle ich total, dieses Hörbuch sich zu hören. Und er sagt halt im Vorwort auch, dass er über Marvel seinen Weg in die nordische Mythologie gefunden hat. Das fand ich sehr relatable.
Sweet.
Genau. Das wäre mein Tipp. Ja, ist, glaube ich, wirklich ein Sweeter Typ. Wir folgen dem jetzt übrigens auch auf Insta. Also du und ich, unser gemeinsames Profil. Okay.
In Ordnung.
Habe ich jetzt gemacht, nachdem ja unsere Social Media Managerin gekündigt hat.
Hat sie?
Ja, hat sie.
Hä, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, vielleicht hat sie dir es nicht gesagt, damit du nicht sauer auf mich bist, weil angeblich habe ich sie rausgemobbt, weil ich ein Mikromanager sein soll und ein Tyrann. Ich fürchte, sie hat halt recht, aber ich bin halt ein verkackter Mikromanager. Nur weil ich einmal eine Story... Hallo, Entschuldigung, da waren zwei Kommafehler drin. Ja, ja, dann habe ich diese Story gelöscht und sie nochmal gemacht und versucht, sie ganz genau so nochmal zu machen, damit unser Social Media Manager nicht merkt, dass ich das gelöscht hatte. Aber ich habe einen Fehler gemacht.
Nämlich?
Und halt die zwei Kommas eingefügt. Ja, und der Fehler war, dass ich einen Emoji zu viel gemacht habe. Und daran hat sie es dann gemerkt und dann hat sie gesagt, ich bin ein tyrannischer Mikromanager.
Das ist eine richtig gute Geschichte. Ich habe davon mitbekommen. Okay, aber cooler Mythos. Ich sag mal so, irgendwie habe ich mir was komplett anderes vorgestellt. Viel Mord und Totschlag und Dunkelheit und nicht so einen sweeten Baum und ein Eichhörnchen. Und
ich glaube, es gibt auch noch viel Mord und Totschlag und Dunkelheit. Das kommt, glaube ich, nachher bei Ragnarök.
Ja, aber ich dachte so, generell ist es nicht mein Ding, die nordische Mythologie. Aber ich stelle mir das gerade ein bisschen Herr der Ringe-mäßig vor und das wiederum gefällt mir sehr gut.
Ich fand es auch viel cooler, als ich dachte, obwohl ich ja schon wusste, dass ich Thor sehr gerne mag. Mm. Aber nur Thor bisher.
Okay. Aber ich dachte auch, und sorry, dass ich es jetzt ausspreche, wahrscheinlich ist es überhaupt, wie kann ich nur so denken? Ich dachte mal, Thor und Loki wären verwandt. Brüder?
Ja, sind die theoretisch auch. Also die genauen Verwandtschaftsverhältnisse habe ich nicht gecheckt. Aber Loki ist halt der Sohn von zwei Riesen, und beziehungsweise von einem Riesen und einer Riesin. Und dann kommt er aber nach Asgard und wird da irgendwie von Odin adoptiert.
Ah, okay.
Und ich weiß, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil Odin hat ja Thor auch mit einer Riesin bekommen, ob die Mutter von Thor dann auch die Mutter von Loki ist.
Ah, okay.
Aber das habe ich jetzt nicht mehr, also das... muss ich dann nächstes Mal, wenn wir, oder du, das nächste Mal, wenn wir nordischen Mythos vorstellen, müssen wir dann darüber sprechen.
Okay, alles klar. Aber cool. Doch ein bisschen sweet.
Ich mag's auch. Ich mag das mit den kleinen Tieren in dem Baum und so.
Ja, nee, das war schön.
Danke, ich fand's auch schön.
Danke, dass du uns das vorgestellt hast. Beziehungsweise danke, mir, weil wahrscheinlich mir der Großteil unserer ZuhörerInnen schon weiß, was abgeht.
Da bin ich mir nicht sicher, weil es sind ja Kulturbanausen.
Das stimmt. Kulturbanausen im Herzen. Ja, ich bin traurig, dass wir jetzt nicht mehr über die Princess reden können.
Ich bin auch total traurig, dass wir nicht mehr über die Princess reden können. Das hat mir viel gegeben.
Richtig, weil die Bachelorette ist zwar auch oberster Trash, aber es ist irgendwie nicht das
Man fühlt es nicht so, ne?
Voll nicht.
Also, weil eigentlich ist es doch, hat diese Show doch genau das gleiche Prinzip. Da sind viele Menschen, alle wollen eine Person daten.
Ja.
Und dann geht's halt darum, dass die Dates haben und sich kennenlernen und so und hast nicht gesehen. Und dass jede Folge einer rausfliegt.
Ja.
Und das ist dasselbe bei Prince Charming. Und bei der Princess spielt beides in Griechenland.
Mhm.
Weil da lobe ich mir so ein Batida de Coco Glas mitten in die Kamera gehalten. Ich freue mich auf Prince Charming.
Same. Same. Wann kommt es?
Das hab ich letztens recherchiert. Ich glaube, früher als wir denken.
Okay, also bald schon.
Ja, bald schon.
Aber nun zur neuen Folge von der Bachelorette.
Ab jetzt Spoiler-Alarm.
Ja.
Ich bringe den Einspieler.
Wie fandest du das Date von... Ich habe vergessen, wie er heißt...
Irgendwas mit S.
Mit Z.
Sadi?
Zico? Zacko?
Zico! Ja, ich fand das Date okay. Also ich finde den Typen tatsächlich sympathisch.
Ich finde den auch sympathisch, also, und ich fand das Date der Hammer. Wie cool.
Also ich fand
das, das denn gewesen? Ich fand das irgendwie.
Ja, was die gemacht haben, war cool. Ja. Ich fand's aber, ich finde, also, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum am Anfang dieser Leon gegangen ist. Ich finde, sie ist immer so ein bisschen, macht's immer so ein bisschen awkward.
Ja, absolut. Ich dachte halt auch, sie will da gerade gar nicht sein. Von ihr kommt irgendwie so gar nichts.
Vielleicht ist ihr das immer unangenehm oder so, weil man hat echt das Gefühl,
ja,
die fühlt sich absolut nicht
genau
wohl.
Genau.
Obwohl dieser Typ richtig nett war.
Der war wirklich nett.
Der war nicht übergriffig, so wie die normalerweise alle immer sind. Ja. Der war total nett. Ich habe mir die ganze Zeit, ich finde ja, in dem Einspieler wirkt der von allen am unsympathischsten.
Absolut.
Und das ist schon das Krasseste, weil jeder in diesem Einspieler einfach so dermaßen unsympathisch wirkt. Aber so jetzt so im Haus und auch bei diesem Date fand ich den total nett.
Auch.
Ich muss sagen, dass ich das Ende vorgespult habe. Die Gentleman's Night, nee, das heißt ja nur bei Prince Charming so. Wie heißt das bei Bachelorette?
Die Nacht der Rosen.
Die Nacht der Rosen habe ich vorgespult.
Ich auch.
Bis ganz zum Ende. Ich wollte nur wissen, wer rausfliegt, weil es war mir so langweilig. Ich hasse das, wenn die sich da alle in ihre Einzelgespräche verflüchtigen und alles selber besprechen. Ja, also ich finde Zico auch am besten, das ist jetzt mein Favorit. Ich fand den Leon auch cool und ich verstehe 1000 Millionen %ig, warum der aus der Sendung rausgegangen ist.
Same.
Hab noch nie jemanden so verstanden, dass er freiwillig gegangen ist, wie das, was der gesagt hat.
Ja.
Komplett.
Ich bin aber auch traurig, dass er gegangen ist. Weil das war
auch
einer
in dem Fall
von den normalen.
Ja, und jetzt sind halt, also jetzt finde ich im Moment außer diesem Zico niemanden gut. Es ist ein schlimmes Format.
Es ist
also,
so schrecklich.
Ich finde die Bachelorette von, es gibt ja 4 Formate. Princess, Prince, Bachelorette, Bachelor. Und ich finde die Bachelorette am schlimmsten von allen.
Eigentlich schon, ja.
Und dabei, ich finde es schlimmer als Bachelor. Und ich finde eigentlich das Prinzip von Bachelor und die Tatsache, dass das erste war, was es gab, finde ich eigentlich, also ich lehne alles, in mir lehnt alles davon ab. Aber trotzdem finde ich Bachelorette noch schlimmer in der Umsetzung.
Ja, weil da halt aber auch so viele furchtbare Männer sind.
Ja, stimmt.
Ich frage mich immer, warum sucht sich RTL denn solche Leute raus? Warum können die denn nicht, wie viel sind da?
20
normale Männer mitnehmen.
Grausam. Ganz im Gegensatz zu Prince Charming und Princess Charming.
So.
Und da möchte ich nochmal sagen, wie geil es ist, dass ich am Wochenende Aaron gesehen habe.
Junge. Nee,
es war gar nicht am Wochenende, es war in der Woche.
Der Aaron ist der Blonde, der immer gelb trägt, richtig?
Richtig.
Den wir eigentlich nicht so gut fanden. Aber wenn man die.
Aber am Ende schon.
Ja, und wenn man die Leute dann auch noch live sieht, finde ich, findet man alle gut.
Ey, das ist, ich Schwami, die hat da eine Anziehungskraft für Celebrities, das kannst du dir nicht vorstellen.
Das verstehe ich wirklich nicht.
Und letztens ja auch schon Arne.
Ja.
Ich habe noch nie eine berühmte Person gesehen, außer einmal Walter aus Frauenknast am Köln-Bonner Flughafen. Ich meine, du hast ja auch schon mal den Wendler und Laura gesehen.
Habe ich,
auch nicht,
richtig.
Oder? Ja, das war krass.
In Röhrmond im Designer-Outlet.
Weißt du, was ich mir wünsche?
Sag es
ich wünsche
nicht.
Mir... Entschuldigung, mein Handy ist runtergefallen. Ich möchte mich auch bei dir entschuldigen, Socke, der ist nämlich jetzt aufgewacht. Ich freue mich so sehr auf die nächste Staffel. Bachelor in Paradise.
Ich auch. Wann kommt Bachelor in Paradise wieder? Es kann doch nicht sein, die haben doch jetzt genug Leute gesammelt.
Exakt.
Die haben doch genug Potenzial, um diese Serie wieder zu drehen. Denn das ist das Beste.
Okay, ich bin gespannt, was die nächsten Folgen der Bachelorette uns noch bringen werden.
Ich hoffe, es wird mal was passieren. Weil es ist echt ein bisschen lame im Moment. Ja.
Okay, sie.
Es war wunderschön.
Packen wir was ein.
Ja.
Ja. Es war wunderschön mit dir, Sari.
Danke nochmal, dass du diesen Mythos vorbereitet hast und uns erzählt hast.
Sehr gerne. Ich freue mich auf
nächste
Woche.
Ja.
Ich auch.
Mal sehen, was nächste Woche kommt. Lasst euch überraschen. Kein Schöpfungsmythos mehr.
Oh yes, es ist ausgeschöpft. Es ist erschöpft. Ich bin erschöpft. Du bist erschöpft.
Auch ich bin erschöpft. Ich freue mich.
Mehr Witze weiß ich nicht.
Das ist okay.
Dann wünsche ich dir noch ein herrliches Wochenende, liebe Sarah.
Danke, ich dir auch, Steffi. Und euch natürlich auch. Macht's gut und mach du es auch gut, Steffi.
Mach du es auch gut, Sari. Macht's alle gut. Und gebt uns 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts. Ciao.
Tschüssi.